NDR Info. Redezeit.
Mit unserem Thema heute Abend vom knappen Lohn zur Minirente wird Altersarmut zum Normalfall. Im Studio Matthias Frank, guten Abend. Die Arbeitsministerin schockt mit ihrer Rentenprognose und wirbt für die Zuschussrente. Auch die führe in massenhafte Altersarmut, warnt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen will diese Entwicklung mit einer Zuschussrente entgegenwirken, mit dem geringe Renten bis auf 850 Euro aufgestockt werden sollen. Doch die Pläne sind nicht nur in der eigenen Partei sehr umstritten. In den Nachrichten hörten es eben, die Kanzlerin sieht eher wenig Chancen. Wie können Menschen mit einem Einkommen von 2500 Euro mit Engagement arbeiten, wenn am Ende des Arbeitslebens das Sozialamt die Tür aufhält? Welchen Weg sollen wir gehen? Wer ist gefordert? Die Wirtschaft, die Politik? Das sind ein paar zentrale Fragen. Wir würden gerne von Ihnen wissen, was Sie vorschlagen, wie Sie sich, falls davon betroffen, verhalten wollen. Wenn Sie sich einschalten möchten, mit uns ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie uns an hier in Hamburg unter 040 44 1777, Hamburg 44 1777. Wie immer zu Beginn unsere kleine Umfrage, die Silvia Buckel zusammengestellt hat.
Ich denke, dass das zunehmen wird, auf jeden Fall. Altersarmut und die Minijobs auch. Wie es die Statistiken zeigen, geht die Schere eben immer weiter auseinander.
Wenn man sieht, für welchen Hungerlohn heute Leute arbeiten müssen, da finde ich, ist Mindestlohn der erste Schritt. Und das wäre ja auch schon eine Grundlage dafür, dass dann später entsprechende Renten bezahlt werden.
Ja, ich finde es nicht gut, dass einer da 35 Jahre gearbeitet hat, dass dann zum Sozialamt gehen muss.
Ich persönlich finde es ein bisschen fragwürdig, dass man da eigentlich so ein bisschen alleingelassen wird, weil eben gerade diese Sache, man ist jahrelang arbeiten. Und ich denke, bei vielen ist das einfach nicht im Kopf, dass sie sich darum kümmern müssen.
Rechtzeitig sparen, das ist eine Sache der Prioritäten, ne?
Ich finde beide Themen noch so ein bisschen unausgegoren. Sowohl Mindestlohn für jeden als auch Zuschussrente. Also ich denke, da muss wahrscheinlich jeder so gut wie er kann auch ein Stück weit noch versuchen, noch mehr selber vorzusorgen, wenn das möglich ist.
Das ist Blödsinn. Weil letztendlich, wer einen 400-Euro-Job hat, der hat nicht noch irgendwie 3 Euro in der Tasche, um vielleicht eine Zusatzrente einzureichen.
Tja, Altersarmut nimmt zu, der Mindestlohn sei wichtig, 35 Jahre arbeiten und dann am Ende im Sozialamt landen. Aber auch sparen ist wichtig, vielleicht doch vorsorgen. Das waren erste Stimmen, erste Meinungen. Wenn auch Sie an unserer Sendung teilnehmen möchten, dann rufen Sie uns an hier in Hamburg unter 040 44 1777 Hamburg 44 1777. Dr. Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Sie setzen sich seit mehr als 2 Jahrzehnten für das Millionenheer sozialer Schwacher in unserer Gesellschaft ein. Herr Schneider, wie beurteilen Sie die Zuschussrente von Frau von der Leyen?
Sie setzen einem richtigen Problem an. Sie hat endlich ausgesprochen, was Fachleute seit Jahren thematisieren. Wir laufen tatsächlich auf eine sehr große Altersarmut zu, aus unterschiedlichen Gründen, die wir vielleicht noch besprechen können. Das hat sie erkannt. Nur das, was sie vorgelegt hat, ist im Grunde genommen sehr viel politisches Blendwerk, ähnlich wie beim Bildungs- und Teilhabepaket. Das hört sich alles gut an, aber am Ende ist kaum jemand da, der es in Anspruch nehmen kann. Denn man muss ja nicht nur 35 Jahre eingezahlt haben, man muss auch 35 Jahre geriestert haben, um in den Genuss der Zuschussrente zu gelangen. Und weiterhin, man darf nicht mit einer weiteren Person verheiratet sein, zusammenleben, die durchaus ein gutes Einkommen hat, denn dann wird die Lebensleistung wieder nicht mehr anerkannt. Das sind also Hürden, die dazu führen, dass nur sehr wenige Menschen in den Genuss dieser Rente überhaupt kämen.
Professor Bert Rürup ist Finanzwissenschaftler und ehemaliger Vorsitzender des Rates, des Sachverständigenrates und im Moment auch Berater in der Maschmeyer-Rürup AG. Herr Rürup, Sie halten die Idee der Zuschussrente im Gegensatz zu Herrn Schneider von Frau von der Leyen für durchaus vernünftig. Warum?
Ja, die Idee ist durchaus vernünftig. Sowas gibt es in 27 von 34 OECD-Staaten. Also wir haben das Problem, dass wenn Sie heute 10 Euro in der Stunde verdienen und 40 Stunden die Woche arbeiten würden und Sie würden dann 40 Jahre arbeiten, kriegen Sie eine Rente, die unter dem Fürsorgeanspruch ist. Ja? Und wenn Sie dann ja eben wirklich auf diese Fürsorge angewiesen sind, dann werden ihnen die Rentenansprüche, die sie haben, wie alle Einkommensansprüche, die sie haben, auf diese Grundsicherung angerechnet. Und dann haben sie ihr Leben lang diese Rentenbeiträge umsonst gezahlt. Das ist dann also eine Zwangsabgabe ohne irgendeinen Anspruch auf Gegenleistung. Und deswegen finde ich, es ist ein Gerechtigkeitsproblem, dass jemand, der lange Jahre gearbeitet hat, im Alter besser steht als derjenige, der wenig gearbeitet hat und nichts in die Rentenkasse gezahlt hat. Das heißt, das ist für die Akzeptanz der Rentenversicherung für Geringverdiener sehr, sehr wichtig, dass die nach einem langjährigen Arbeitsleben besser dastehen als jemand anderes. Und wie gesagt, das ist nicht von der Welt, dass so Regelungen gibt es in 27 von 34 OECD-Staaten.
Aber jetzt hat Herr Schneider gesagt, das trifft nur für eine ganz kleine Gruppe
zu. Ja, aber das hat doch mit der Idee nichts zu tun.
Herr Rürup, da sind wir einer Ansicht. Die Idee einer Zuschussrente, richtig, die finde ich auch nicht nur
und
gut,
die wird auch in der nächsten Legislaturperiode kommen, ob die nur Garantierente
nur die
heißt oder Aufstockrente, das wird kommen und das muss kommen.
Ja, nur die Ausführung, die jetzt im Moment Frau von der Leyen hingelegt hat, die ist so jämmerlich, darum geht es.
Aber erstmal die richtige Idee.
Ja.
Ja, wenn ich die gesetzliche Rentenversicherung, wenn ich deren Akzeptanz erhöhen will, muss ich für jemanden, der lange reingezahlt hat, muss der im Alter besser stehen, wenn er auf die Grundsicherung angewiesen ist, als derjenige, der das nicht gemacht hat.
Und das ist die Kernidee. Das sind wir, glaube ich, alle der Meinung. Auch unser nächster Gast, nämlich Lasse Becker. Er ist Vorsitzender der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale, kurz Juli. Herr Becker, Sie sind die Generation, die am Ende die Rentner finanzieren soll. Wie soll Ihrer Meinung nach ein gerechtes Rentensystem aussehen, dass auch Ihre Generation nicht in Armut endet? Denn das Konzept von der Leyen lehnt die FDP ab.
Ich glaube, es muss darum gehen, einen Ausgleich zwischen den Generationen zu finden. Wir müssen hinkommen zu mehr Kapitaldeckung, idealerweise das System auf Kapitaldeckung, also das würde wirklich jeder selbst anspart, umstellen und es aber vorher hinbekommen, die Interessen der unterschiedlichen Generationen auszugleichen. Und genau das ist bei dem Ansatz von Frau von der Leyen, das aus der Rentenkasse, also aus den Rentenbeiträgen zu finanzieren, nicht der Fall, weil es eine weitere Leistung, die eigentlich nicht in unser heutiges Rentensystem reinpasst, in das Rentensystem reinstülpt. Ich gebe meinen Vorrednern recht, dass wir uns ernsthafte Gedanken über die Frage von Altersarmut machen müssen. Übrigens genauso wie auch über die Frage von Jugendarmut. Aber das sind hinterher Fragen, die haben nicht ordinär was mit dem Rentensystem zu tun, sondern da, glaube ich, könnte ein Ansatz wie das liberale Bürgergeld bessere Ergebnisse liefern. Und wir können es vor allen Dingen halt eben nicht über Beiträge oder über Schulden finanzieren. Und das ist der Weg, den Frau von der Leyen gehen will. Sondern stattdessen sollten wir schauen, wie wir das bisherige Umlageverfahren umstellen in Richtung von mehr Kapitaldeckung, damit es eben bei einer demografischen Entwicklung, wo immer weniger Junge für immer mehr Beitragsempfänger dank des Älterwerdens der Gesellschaft, was ja gut ist, zahlen müssen, wie man das eben in einen Ausgleich bekommt, dass dort beide Generationen oder alle Generationen gemeinsam an einem Strang ziehen.
Lassen Sie uns einen Aspekt erstmal schnell mit Herrn Schneider und dann mit Herrn Rürup klären. Was ist die sinnvollere Vorgehensweise, wo Sie sich einig sind, wir brauchen einen Zuschuss? Soll es steuerfinanziert sein? Das heißt, wir haben die Beamten und die Selbstständigen alle mit dabei. Oder soll es aus der Rentenkasse genommen werden? Herr Schneider.
Aus der Rentenkasse halte ich für verfehlt, denn hier geht es in der Tat darum, dass man das sogenannte Leistungsprinzip der Rentenversicherung bricht an dieser Stelle. Es wird nämlich ganz unabhängig davon, wie viele Beitragspunkte da sind, eine Mindestrente faktisch gezahlt. Und dieses hat nichts mehr mit Rente im strengen Sinne zu tun, sondern ist Armutsbekämpfung. Und ich denke, das ist eine Aufgabe aller. Und hier kann sich auch keiner rausstehlen. Es kann nicht sein, dass nur diejenigen, die Beiträge zahlen und die Arbeitgeber dafür gerade stehen, sondern hier muss die gesamte Gesellschaft dran. Sprich, das muss steuerfinanziert werden. Und das ist noch was anderes als kapitalgedeckt. Also es kann nicht sein, dass man versucht, Armut im großen Stil zu verhindern, indem man Menschen dazu zwingt, Geld, das sie ohnehin nicht haben, auch noch irgendwo anzulegen. Die Länder, die also Kapitaldeckungsverfahren haben, Pensionsfonds etc., sind jetzt gerade in den letzten Krisen weitestgehend in Trudeln gekommen mit ihrer Alterssicherung. Mhm. Alles schaut im Moment neidisch auf das stabile deutsche Umlagesystem.
Okay, jetzt Herr Professor Rürup, ist Rentenversicherung oder Steuer?
Also Altersarmut zu vermeiden ist Aufgabe meines Erachtens des Staates. Die ergänzende Ich würde nie von einer ersetzen. Die ergänzende Kapitaldeckung dient dazu, um Lebensstandardsicherung zu gewährleisten, wenn man aus demografischen und langfristigen Finanzierungsgründen das Rentensystem etwas zurückfahren muss. Im Prinzip würde ich sagen, aus Steuern, aber eben nur im Prinzip. Wir haben doch gegenwärtig schon sehr hohe Steuerzuschüsse, das ist System. Ein Drittel der Einnahmen oder etwa ein Viertel der Ausgaben werden aus drei diversen Steuerzuschüssen finanziert. So. Und diese Steuerzuschüsse orientieren sich und werden fortgeschrieben nach makroökonomischen Kriterien. Die haben nichts mit dem nur gar nicht willkürfrei zu bestimmenden Katalog von versicherungsfremden Leistungen zu tun. Und wir wissen, dass viele versicherungsfremde Leistungen, wie also Fremdrenten und so weiter und Kriegsopfer, aus demografischen Gründen zurückgehen, die Steuerzuschüsse aber im Anteil konstant bleiben. So. Und wenn ich wirklich so strikt ordnungspolitisch korrekt argumentieren müsste, dann müsste ich natürlich die Bemessung der Bundeszuschüsse in Frage stellen. Nämlich dann dürfte es ja auch nicht sein, dass aus Steuermitteln beitragserworbene Rentenansprüche kofinanziert werden. Und da man das nicht kann, glaube ich, ist das eine sehr, sehr akademische Position. Im Prinzip haben Sie recht, aber dann müsste man also die Bundeszuschüsse völlig anders bemessen. Dann müsste man sich einmal festlegen, was sind denn bitte versicherungsfremde Leistungen? Da gibt es ja keine Übereinkunft drüber.
Okay, wir sagen erstmal guten Abend zu Andrea Gerz in Hamburg. Guten Abend, Frau Gerz.
Guten
Adriana,
Abend.
Adriana, hoffe ich richtig gesagt, ja.
Ja. Mhm.
Bitte.
Ja, also ich habe eine E-Mail geschickt, dass man vielleicht das ganze Rentensystem mal überdenken sollte. Ich habe ja sehr viel Verständnis für diese Argumentation der jungen Leuten in der Politik, dass man das vielleicht über Steuern finanzieren sollte, weil es ist ja auch eigentlich gar nicht einzusehen, warum Selbstständige und Freiberufler und Beamte nicht in diese Rentenkasse einzahlen. Und dass Leistungen erbracht werden, die auch im Grunde genommen fremd sind. Also ich habe auch geschrieben, ich denke auch mal an diese Wiedervereinigung, wo die Rentenkasse richtig geplündert wurde, um die Rentner in der ehemaligen DDR auch mitzufinanzieren. Und da haben wir heute noch dran zu knacken, denke ich mal. Und
wir wollen aber deswegen ja die Wiedervereinigung nicht wieder zurückdrehen.
Nein, es geht ja darum, dass es ungerecht war, dass die Beitragszahler dafür aufkommen mussten und nicht die anderen. Also das ist, ich denke mal, die Beitragszahler, die Solidarität von den Beitragszahlern, die wurde sehr, sehr strapaziert dadurch, denke ich.
Lasse Becker ist Vorsitzender der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale. Für das steuerfinanzierte System sind Sie auch. Aber Sie sagten vorhin schon, dass man sich kapitalgedeckte Rentenversicherungen anstreben sollte. Jetzt sagt der Herr Schneider und andere Kritiker auch, ja, woher nehmen wir nicht stehlen?
Ja, natürlich, Frau Gerz hat ja recht, wenn sie sagt, dass man über so etwas wie ein liberales Bürgergeld sicherstellen muss, dass jeder eine Grundsicherung dort hat und dass niemand unter das Existenzminimum fällt. Das ist ja vollkommen unstreitig. Und das muss aus meiner Sicht eben auch steuerfinanziert sein. Auf der anderen Seite geht es aber darum, dass wir es, und das klang bei Professor Rürup ja auch schon an, einfach aufgrund des demografischen Wandels absehbar haben, dass eine Umlagefinanzierung, bei der eben nicht, wie viele denken, der einzelne Rentner für sich selbst in seiner Erwerbszeit anspart, sondern eben die aktuellen Erwerbstätigen für die aktuellen Rentner zahlen, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann und dass wir dahin zu mehr Kapitaldeckung kommen müssen, dass also wirklich jeder für sich selbst anspart, das ist ein berechtigter Punkt. Und ich glaube, da geht es dann eben auch darum, dass man durchaus, und da würde ich Herrn Professor Rürup widersprechen, dass es durchaus die Studien gibt, auch für Deutschland, die zeigen, dass wenn man die Kapitaldeckung nicht über den kurzen Zeitraum jetzt der akuten Krise, sondern über 30 Jahre, 35 Jahre, was ja die Einzahlungslänge dort ist, wenn man es über diesen Zeitraum sieht, dass dann eben da in der Tendenz mehr rauskommt, weil dann eben auch kurzflächige Ausschläge eben abgepuffert würden. Und da gibt es auch die Studien, die das sagen, sodass das einfach das bessere System aus meiner Sicht wäre. Und man dann natürlich aber schauen muss, dass diejenigen, die sich das nicht leisten können, eben über ein Bürgergeldsystem ohne riesen Verwaltungsaufwand dahinter, sondern in einem einfachen und schlanken System hinterher auch genügend Geld haben und es sich trotzdem lohnt. Da wurde ja am Anfang schon was zu Recht gesagt, dass es trotzdem noch einen Anreiz geben muss, sich eben zu versichern.
Sie ja, haben gelacht, da, Herr Schneider.
Der Herr Rürup ist angesprochen worden. Ja, also ich bin ja da ein unverdächtiger Kronzeuge.
Oh
aber
Gott,
ich halte,
Herr Rürup, Sie sind nicht unverdächtig.
Ich halte am umlagefinanzierten System als Basissicherung absolut fest, aus ganz vielen Gründen. Man kann und soll Kapitaldeckung machen, aber als ergänztes System. Und man muss natürlich dann das auch regulieren. Interessant ist, was früher als deutsche Überregulierung verschrien worden ist, hat sich in der Finanzkrise bewährt, nämlich die Finanzkrise ist in die deutschen kapitalgedeckten Systeme im sehr, sehr bescheidenen Maße eingebrochen, wie völlig anders in Großbritannien. Aber das ist nicht das Thema. Ich möchte zu Frau Gerz noch mal sprechen.
Doch, das ist ein wichtiges Thema.
Ja, ja, ist ja in Ordnung. Da sind wir uns ja wahrscheinlich einig an dem Punkt. Aber dann darf ich dann trotzdem einen Halbsatz zu Ende machen, zu Frau Gerz sagen. Ja, also man kann natürlich alle in die gesetzliche Rentenversicherung reinnehmen, sollte man auch machen. Nur muss man dann wissen, dass dann auch alle Ansprüche haben. Das heißt, eine Ausweitung des Versichertenkreises bringt kurzfristig mehr Geld in die Kasse, aber langfristig mehr Ansprüche. Das löst kein demografisches Problem. Auch Alte und Selbstständige werden älter. Und außerdem, und das ist das entscheidende Problem, das spricht auch gegen den Vorschlag von Herrn Becker. Wir sind ja nicht auf einer grünen Wiese. Wenn wir auf einer grünen Wiese wären, würden wir wahrscheinlich ein völlig anderes System bauen. Da würden wir was wie in der Schweiz machen, alle drin und irgendwas oder wie in den Niederlanden. Aber wir sind nicht auf der grünen Wiese, wir sind in einem verrechtlichten System. Das heißt, wir haben kein Konstruktionsproblem, sondern wir haben ein Anpassungsproblem. Und deswegen sind so schöne Vorschläge wie die steuerfinanzierte Grundrente, hat man das noch nie geschafft, das Übergangsszenario zu beschaffen, nämlich immer wenn ich einen Systemwechsel mache, muss ich doch die Ansprüche, die beitragserworbenen Ansprüche im Umlagesystem, die ja eigentumsrechtlich geschützt sind, ausfinanzieren. Deswegen sollte man da sich nicht so große Hoffnungen machen. Und ich sehe in der Tat nur eine Weiterentwicklung dieses Systems. Bis 2030 ist das absolut sicher und stabil. Da passiert nichts. Darüber hinaus, die Alterung geht noch weiter bis 2050. Dann hat sie den Gipfelpunkt erreicht und wird sich abflachen. Bis dahin wird man noch nachjustieren, aber einen grundsätzlichen Systemwechsel sehe ich nicht als die richtige
jetzt
Antwort.
Jetzt muss trotzdem der Herr Schneider mal kurz warten und wird in deine Antwort das einflechten. Wir nehmen jetzt mal zwei Hörer hintereinander.
Meine Antwort wird immer länger, ich warne Sie jetzt schon.
Nee, nicht so lange. Sie fassen das schneller zusammen und überbrücken, müssen ja nicht auf jeden Aspekt eingehen. Peter Steffen, guten Abend in Quickborn. Ja. Guten Abend, Herr Steffen.
Guten Abend.
Bitteschön.
Ja, das Thema ist eine nicht ausreichende Eigenvorsorge fürs Rentenalter. Mhm. In der Eigenverantwortung werden ja Eigenbeiträge für die zukünftige Rente bezahlt. Wenn die nicht ausreichen, dann muss in jedem Fall die Sozialfürsorge eintreten. Das heißt, alle müssen dazu beitragen. Wir können schließlich keinen verhungern lassen. Ja?
So ist es auch im Moment.
Ja?
Haben wir doch.
Okay.
Das haben wir.
Das heißt, in diesem Fall gibt es gar keine Alternative. Alle müssen beitragen. Das heißt, an Arbeitnehmer, Selbstständige, Beamte und eventuell auch noch Rentner. Die müssen einfach dafür sorgen, dass das Lebensniveau der nicht ausreichend mit Rente Versorgten so weit angehoben werden kann, dass ein Leben eben weitergehen kann. Punkt.
Okay, vielen Dank.
Das heißt, alle, ob das mal jetzt für mit der Steuer finanziert wird oder auf eine andere Art, das ist jetzt wieder ein Detail. Aber es müssen wirklich alle beitragen.
Vielen Dank. Punkt. Da war, glaube ich, Einigung bei unseren Gästen. Wir danken für den Anruf und gehen weiter zu Manfred Heinrich in der Nähe des berühmten Rockfestivals in Wacken. Aber über Hardrock geht es im Moment nicht.
Ja, hier geht's
sondern
nicht
Hard aus, Rente.
Ja,
bitte, Herr Heinrich.
Der Punkt, der mich stört an der ganzen Diskussion, ist folgender. Es geht immer nur darum, dass jemand einzahlen muss, damit andere davon leben können. Und zwar nur die Werktätigen müssen nachher für die Werktätigen zahlen. In Wirklichkeit wird aber durch den Einsatz von kapitalintensiven Maschinen der Hauptgewinn heute erzeugt durch eben Kapitaleinsatz. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Sicherstellung der Ernährung von Rentnern auf alle Fälle nur unter Einsatz oder unter Mitwirkung derjenigen passieren muss, die an dem Einsatz von Maschinen verdienen. Sprich also, es muss durch, wie in der Schweiz, durch ein Umlagesystem aller.
Also auch der Unternehmen und so, das wollten Sie aufmerksam machen, ne?
Ganz genau.
Okay, ne? Vielen Dank, Herr Heinrich. Und das nimmt jetzt erstmal vielen Dank für den Anruf, Herr Uli Schneider, wunderbar, diesen Seitenaspekt mit in eine kurze, kräftige Antwort auf Herrn Röhm und auf unsere Probleme. Bitte.
Ja, ich denke, es geht nur darum, dass wir vielleicht die Diskussion ein bisschen erden. Denn die droht manches Mal etwas theoretisch zu werden. Richtig ist, und darum geht es ja, wir haben Menschen, die sind im Alter arm, wie kann man ihnen helfen? Wir haben die Sozialfürsorge, wir haben Grundsicherung, ob das ausreicht, ist immer die Frage. Aber wir haben erstmal was. Das eine Problem. Das andere, und das hat Herr Rürup ja richtig angesprochen, ist, dass Menschen in die Rentenversicherung einzahlen, die wir auch nicht einfach abschaffen können, die ist da. Und dass diese Menschen auch dann, wenn sie 30, 35 oder sogar 40 Jahre gearbeitet haben, trotzdem hingehen müssen, zum Sozialamt gehen müssen, Grundsicherung beantragen müssen, obwohl sie eingezahlt haben. Das ist nicht fair gegenüber den Menschen. Das macht vor allen Dingen aber auch unser Rentenversicherungssystem kaputt. Und deswegen muss was getan werden. Und nun ist die Frage, wie macht man steuerfinanziert, wie auch immer. Und wir hören jetzt von Herrn Becker, das machen wir über eine Kapitaldeckung. Kapitaldeckung heißt im Prinzip nichts anderes, als sieh gefälligst selber zu, wie du fertig wirst. Spar irgendwas, vielleicht hilft der Staat noch ein bisschen dabei, aber du musst letztlich sehen, wie du letztlich im Alter klarkommst. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Erstes Argument, in 35 Jahren Studie und Ähnliches würde man mit Kapitaldeckung gut fahren. Das hilft im Einzelfall überhaupt nicht. Die alten Menschen in den USA, die brauchen jetzt ihre Auszahlung aus den Pensionsfonds und jetzt sind die Pensionsfonds im Schwimmen und die können nicht sagen, in 20 Jahren ist schon wieder alles in Ordnung. Da sind viele dieser Rentner bereits verstorben. Das andere Problem ist, wenn man die Diskussion ein bisschen erdet, wir haben heute bereits 23% der abhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Da gibt es Gehälter, 6 Euro die Stunde, 7 Euro die Stunde. Da ist nicht ein Euro, den man sparen kann fürs Alter. Das heißt, diese Diskussion ist im Grunde genommen eine, die die tatsächlichen Probleme dieser Republik überhaupt nicht aufgreift und auch zu nichts führt.
Jetzt habe ich, Herr Professor Rüpp, Sie sind ja Experte, auch mal nachgeschlagen. Laut Statistischem Bundesamt verdienen auf unsere Zahl von 2.500 Euro insgesamt über ein Drittel der Deutschen unter 2.500 Euro. Und laufen ja nach dem Modell, was von allein ausgerechnet wird, ob richtig oder auch falsch, später offenbar in die Altersarmut. Und da rührt das im Berufe
Krankenpfleger,
Bäcker, Dachdecker, Köche, Altenpfleger. Da frage ich Sie, Herr Rürup, ist da im Lohngefüge was falsch?
Moment, nicht so schnell. Nicht jede Rente unterhalb des Grundsicherungsniveaus hat was mit Altersarmut zu tun. Das wird sogar Herr Schneider bestätigen.
Das stimmt.
Ja, also 50% aller Renten, die heute gezahlt werden, sind niedriger als die Sozialhilfe. Aber nur 2,1% aller Renten haben Grundsicherungsanspruch. Also wir dürfen nicht eine niedrige Rente als Altersarmut besetzen. Wenn beispielsweise dort die Gattin eines gut verdienenden Zahnarzt einen Halbtagsjob macht, kriegt die eine kleine Rente, aber die ist doch nicht Altersarmut. Also ich glaube, so verkürzt...
Aber ich habe ja erzählt gerade, was ich im Statistischen Bundesamt das Krankenpfleger...
Ja, Moment, diese 2.500 Euro im Monat ist eine rechnerische Größe, das ist das Durchschnittseinkommen der gesetzlichen Rentenversicherung, die sich zusammensetzt aus der Vollzeitarbeit und der wachsenden Teilzeitbeschäftigung. Wenn wir jetzt einen wachsenden Anteil von Frauen haben, die Teilzeit beschäftigt sind, so sinkt dieser statistische Durchschnittslohn. Aber das heißt doch nicht, dass die Altersarmut steigt. Wenn jetzt eine Frau, die vorher nicht gearbeitet hat, eine halbe Stelle nimmt, sinkt der Durchschnittslohn. Aber deswegen steigt doch die Altersarmut nicht. Also insofern müssen wir schon ein bisschen genauer hinschauen.
Da möchte ich aber auch wieder zwei ganz konkrete Beispiele. Ja. In unserer Branche, Wohlfahrtspflege, sämtliche Erzieher, die Vollzeit arbeiten, sämtliche Pflegekräfte, die Vollzeit arbeiten, 35 Jahre, werden genau in dieses Armutsloch fallen. Nein, nur mal die Dimension deutlich machen. Natürlich. Es geht tatsächlich um Hunderttausende und Millionen von Menschen.
Ist ja richtig, aber ich wollte nur sagen, eine niedrige Rente ist für sich genommen noch kein Indiz für Altersarmut. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir die Zuschussrente thematisieren, was Schneider ja auch tut, müssen wir schon auch darauf achten, ist da wirklich lebenslang möglich sogar Vollzeit beschäftigt worden.
An einer Stelle gebe ich Herrn Rupp völlig recht, zu sagen, ein Drittel Altersarme künftig ist nicht richtig. Wir müssen realistischerweise ausgehen von einer Quote von etwa 15-20% bis 35, aber nicht über 30%.
Also das wissen wir auch nicht so genau. Aber
das lässt sich relativ gut hochrechnen.
Die wird steigen, die Quote. Ja. Zurzeit haben wir da noch kein gesellschaftliches Problem, das ist richtig. Und deswegen müssen wir das jetzt machen. Genau wie wir die gesetzliche Rentenversicherung halbwegs demografiesicher gemacht hat, als das demografische Problem noch nicht da war, müssen wir jetzt Altersarmut angehen, bevor es wirklich
relevant. Ja, aber das heißt da Demografie sicher, die Rente ist sicher und die Menschen in den Arm. Das ist ja auch eine Lösung.
Ja, da können wir gleich drüber reden. Ja.
Vielen Dank, es darf erlaubt sein, dass der Moderator auch dazulernt, dass man eben nicht als ein Drittel unter zwei Haupt gleichsetzen kann mit ein Drittel Arm. Das habe ich gelernt und die anderen Zuhörer und Zuhörer auch vielleicht, auch Herr Peter Borchert, den wir jetzt in Bielefeld begrüßen, sagen guten Abend, Herr Borchert.
Ja, schönen guten Abend, meine Herren. Der Herr Rürup und Herr Schneider haben gerade ein schönes Stichwort genannt, Demografie. Heute habe ich bei der Tagesschau.de, bei Ihren Kollegen in Hamburg, ein Interview gelesen mit Christoph Butterwegge, wird Ihnen wahrscheinlich bekannt sein, Sozialforscher, der gesagt hat, es gibt eigentlich kein Demografieproblem, sondern er sagt, das größte Problem ist nicht das Generationenproblem zwischen Jung und Alt, sondern das Generationenproblem innerhalb der Generation. Das heißt, wir haben eine sehr stark auseinanderdriftende Vermögensverteilung, auch bei den Alten, bei den Jungen, bei den Mittleren und bei den Alten. Und da ist das Problem, dass man da zu einer Umfinanzierung kommen muss. Und ich denke, der Punkt muss einfach meiner Meinung nach sein, das haben auch die Vorredner am Telefon vorhin schon gesagt, einer sprach von einer Maschinensteuer, der andere sprach von einer, ja, sagen wir mal Rentensteuer. Und ich denke, das ist einfach der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Ich halte wenig von einer kapitalgedeckten Rente, obwohl ich selber auch Riester über die Metallrente, aber erstmal zahlt man eine Abschlussgebühr bei den aktuellen Zinssätzen, die wir haben, und man bekommt ja einen sogenannten Garantiezins, der liegt momentan bei 1,75%, der ist, glaube ich, mal bei 3,25 losgegangen, als ich das abgeschlossen habe. Das heißt, selbst über die Kapitaldeckung kriegt man ja heute kaum noch Geld rein, und da sagt der Christoph Butterwegge auch ganz eindeutig, es muss immer so viel Geld in die Kassen fließen, dass die Menschen, die nach der Arbeit in Rente gehen, auch davon leben können.
Herr Borchert, bleiben Sie bitte dran, jetzt lassen wir erstmal Lasse Becker. Der hat es ja vorgeschlagen, das Vorsitzende der FDP-Jugendorganisation. Bitte.
Ja, Herr Beutert, ich möchte an einer Stelle Sie nur einfach auf die Zahlen aufmerksam machen. Wenn ich mir anschaue, dass wir im Jahr 2000 zum Beispiel noch auf 100 erwerbsfähige Personen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren 42,4% Rentner haben, dann gibt es Studien, die das eben für das Jahr 2030 schon bei 77,8 Rentner pro 100 Erwerbsfähige sehen. Das ist ein riesiges Problem für ein Umlageverfahren, weil es eben zeigt, dass der Anteil, was in die Umlage einzuzahlen ist, sich grob, ich weiß, es stimmt nicht exakt von der Zahl, aber sich grob verdoppelt. In den nächsten 30 Jahren. Und das ist natürlich ein Problem, an dem man schon ansetzen muss. Und da wäre es eben mit der Möglichkeit anzusparen über den langen Zeitraum, und da möchte ich auch Herrn Schneider widersprechen, es wäre dann eben für Deutschland erwiesenermaßen nicht so, dass wenn man in den vergangenen Jahren Kapitaldeckung hätte und heute entsparen würde, dass man massiv weniger hätte, sondern es wäre in dem Fall so, dass man durch ein kapitalgedecktes System sogar mehr rausbekommen hätte, nur dass es vor 5 Jahren vielleicht noch mehr gewesen wäre.
Das habe ich jetzt, nicht verstanden. Wie war das jetzt mit dem Entsparen und dem mehr rauskriegen?
Also es wäre so gewesen, dass es natürlich so wäre, dass man, wenn man vor 5 Jahren quasi in Rente gegangen ist, mehr bekommen hätte als heute. Aha. Aber gleichzeitig hätte man, wenn man 35 Jahre voll eingezahlt hätte in ein kapitalgedecktes System, da gibt es die volkswirtschaftlichen Studien zu, hätte man mehr bekommen, auch selbst nach der Krise, wenn man es wirklich über den Zeitraum gemacht hätte, selbst wenn man
als vor 5 Jahren. Selbst,
nein, als jemand, der über Umlage in der Zeit dort eben komplett durchgegangen wäre. Und das ist, finde ich, schon ein bedenkenswerter Aspekt.
Und da lassen wir aber erstmal Herrn Peter Borcher drauf reflektieren. Ja. Nochmal schnell, unser Anrufer.
Ja, gerne dazwischen gehen. Nehmen Sie mal einen Kuchen, Den kann man in 8 Stücke teilen und ich sag mal, die Bevölkerung geht zurück, dann ist derselbe Kuchen da, der nämlich von der Gesamtbevölkerung und den Maschinen und den Unternehmern erwirtschaftet wird, aber die Bevölkerung geht zurück. Dann habe ich nachher nur noch 4 Menschen. Und die teilen.
Ja, das ist leider falsch, Herr Borchert. Das ist Grund, das ist, Herr Borchert, das ist falsch.
Sein, oder?
Das ist falsch, Herr Borchert.
Das Problem ist, darf ich noch mal weiterreden? Das Problem ist doch nur, das Geld, was bei uns erwirtschaftet wird, wird zum großen Teil nicht mehr durch die Menschenarbeit erwirtschaftet, sondern durch Maschinenarbeit. Ja. Und da werden keine Beiträge erhoben.
Das ist leider falsch, Herr Borchert.
Jetzt also, antwortet Professor Röhrer, bitte.
Das ist zweifach falsch. Also wenn in der Tat Maschinen investiert werden und die Kapitalintensität erhöht wird, steigt die Arbeitsproduktivität und dann steigen die Löhne. Nämlich sonst hätten wir ja keine konstante Lohnquote halbwegs. Ja. In letzter Zeit fällt sie etwas. Also wenn Kapital eingesetzt wird, steigt die Produktivität und normalerweise profitieren davon auch die Löhne. Aber das Problem ist eigentlich ein völlig anderes. Es ist nicht die Schrumpfung, sondern es ist die Alterung. Heute haben wir 81 Millionen Einwohner. So. Und wenn wir mal die Normalannahme, mittlere Annahme des Statistischen Bundesamtes geht, werden daraus bis zum Jahre 2050 etwa 70. Ja, das ist so der Rückgang, ja, etwa, ja, 15% vielleicht. Wenn wir die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter nehmen, dann sind das heute 50 und die gehen auf 35 zurück. Das ist ein Rückgang von 30%. So, und jetzt haben wir ein klitzekleines ökonomisches Problem. Die Wertschöpfung wird immer nur von den Erwerbstätigen erbracht, mit oder ohne Maschinen. Partizipieren davon tun aber alle. Das heißt, wenn die erwerbstätige Bevölkerung zurückgeht, schrumpft der Wachstumsspielraum für das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und das ist das eigentliche makroökonomische Problem.
Und das wiederum halte ich für nicht richtig,
Moment,
Herr Röhrer.
Wir haben seit etwa 30 Jahren eine Zunahme der Stundenproduktivität von 1,5% etwa. Die ist ziemlich unverändert.
Herr Röhrer.
Und die wird ja nicht steigen. Und wenn jetzt die Zahl der Erwerbstätigen zurückgeht, muss das dämpfend auf das Pro-Kopf-Einkommen werden. Das ist Dreisatz.
Bei all diesen Zahlenbatterien, die wir uns jetzt gegenseitig vortragen können, haben doch Herr Borchert, der sich auf Herrn Butterwege beruft, hat er doch an einem Punkt völlig recht. Wir kaprizieren uns bei der ganzen Diskussion immer nur auf Köpfe. Es gibt immer mehr alte Köpfe.
Ja,
Moment. Und Herr Borchert macht darauf aufmerksam, dass immer weniger Köpfe in diesem Land einen immer größeren Reichtum erwirtschaften.
Einverstanden.
Insgesamt.
Wir haben
so.
Interpersonelles Verteilungsproblem.
Und er macht darauf aufmerksam, dass wir das viertreichste Land auf dieser Erde natürlich in der Lage wären, diese demografische Entwicklung so aufzufangen, dass jeder einen auskömmlichen Lebensstandard hätte. Auf mehr hat er gar nicht hingewiesen und da hat er völlig recht.
Ja, akzeptiert. Sie wollen jetzt mehr Umverteilung haben, können wir drüber reden, aber zunächst müssen Sie doch mal akzeptieren, dass ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung, wie auch Sie es immer definieren, dämpfend auf das Pro-Kopf-Einkommen wirkt. Das können Sie doch nicht wegdiskutieren, unabhängig von den Verteilungsproblemen.
Nur akzeptieren Sie das Pro-Kopf-Einkommen.
Und dieses Problem lösen Sie nicht durch Sozialreformen.
Auf das Pro-Kopf-Arbeitseinkommen, das ist richtig.
Nein,
auf das Erwerbseinkommen,
auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Nämlich das gesamte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wird von den Erwerbstätigen bestimmt, nicht nur die Lohneinkommen. Die gesamtwirtschaftliche Produktion. Das ist doch so trivial.
Köpfe, und
das
Problem. Lassen Sie uns jetzt mal bitte noch mal den Lasse Becker ran, den haben wir dabei, das muss ja hier fair verteilt werden. Ja. Der wollte darauf noch reflektieren, dann kommen wir zum nächsten Hörer. Bitte, Herr Becker, kurz dazu.
Ja, ich glaube, Herr Schneider, an einem Punkt muss ich Ihnen widersprechen. In der Frage der Umverteilung ist dann aber eben auch, wenn man den von der Leyen-Vorstoß sich anschaut, eine Umverteilung, bei der dann gerade die mittleren Einkommen in der Tendenz aus der Rentenkasse Rentenansprüche verlieren würden. Ja. Das ist auch das, was aus meiner Sicht...
Da haben Sie recht.
Gegen den Vorschlag.
Völlig richtig. Ich teile den Refinanzierungsvorschlag von Frau von der Leyen auch nicht.
Okay, dann sagen wir jetzt erstmal guten Abend zu Hermann Eberlein in Dannenberg. Guten Abend, Herr Eberlein.
Hallo, Eberle. Ja.
Auch in Ordnung. Ach so, Entschuldigung, das sollte stehen, das ist nur zusammengezogen worden. Herr Hermann Eberle in Dannenberg und ich habe daraus Eberlein gemacht.
Ist kein Problem.
Gut. Einmal lachen bei so einem ernsten Thema, bitte.
Ja. In Norden heißt es Eberlein, im Süden heißt es Eberle, in Berlin heißt es Ebert.
Gut.
so. Gott, ja.
Also jetzt habe ich Sie aus dem Konzept gebracht, hoffe ich nicht. Nein.
Bitte?
Ich habe Sie hoffentlich nicht aus dem Konzept gebracht.
Nee, Sie haben mich nur ein bisschen überrascht.
Okay,
gut. Das war noch ein Nachdenken.
Das war aber meine Absicht.
Was meine Vorredner richtig gesagt haben und was wieder halt. Ach, ich habe den Eindruck, kein Mensch von denen, die bisher von den Seiten der geladenen Gäste bei Ihnen, dass keiner von denen Marx gelesen hat.
Doch.
Ja, ja, aber nicht verstanden anscheinend.
Er ist begreifbar, ja.
Ja.
Also, mein erster Gedanke war, in der Schule lernen ganz wenig Leute rechnen. Oder viele Leute lernen nicht mal rechnen in der Schule.
Mhm.
Und wirtschaftlich rechnen, hauswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, lernt kein Mensch in der normalen Schule. Lernt man vielleicht in der kaufmännischen Berufsschule oder in der Hauswirtschaftsschule ein bisschen. Aber wenn man in der Schule schon lernen würde, wie man privat haushaltet mit seinem Geld, dann könnte man, also ich kann seit Jahren, seit es Hartz IV gibt, bin ich Hartz IV-Empfänger, ununterbrochen gewesen, mit einem Jahr ein Euro-Jobber, hat mir nichts gebracht, hat mich mehr gekostet, als es gebracht hat. Ich habe gelernt, damit zu leben, aber das können die allerwenigsten. Das hat mit der Rente nichts zu tun, aber das hat mit dem Leben mit Minimaleinkommen zu tun. Und es ist das so, dass immer mehr
Rentner...
Können
Sie jetzt nochmal diesen Gedanken auf unsere Rentendiskussion bringen? Das heißt, für eine Mini-Rente 850 Euro, würde ich sagen, reicht auch bei mir.
Ja, wenn das mit der Wohnungsfrage geklärt ist, wenn die Wohnung nicht allzu teuer ist,
gut.
Dann geht das durchaus. Aber da haben wir auch ein Problem als Hartz-IV-Empfänger. Wenn wir uns ein billiges Häuschen gekauft haben und unseren nicht gebrauchten Einkommensanteil ins Häuschen investiert haben und gedacht haben, in 10, 20 Jahren ist es abbezahlt und richtig renoviert. In dem Moment, wo wir Hartz-IV-Empfänger werden, haben wir Pech. Aber das hat auch nichts mit der Rente zu tun. Die Rente kommt ja erst später. Ich habe da einen Vorschlag. Es gab Prämiensparen in den 60er Jahren. Da hat man von seinem Lohn 6,50 Mark oder 13 oder 26 Mark sich abziehen lassen, auf ein Prämiensparkonto. Das durfte man mindestens sieben Jahre lang drauf eingezahlt, durfte man 10 Jahre nicht anrühren. Auf die Art sollte Kapitalbildung in Volkshand gefördert werden. Und es hat auch viel gebracht. Da wurde also in Zeiten, wo viel Geld da war, überflüssiges Geld abgeschöpft, auf Sparkonten gebracht und die Leute haben echt was gehabt davon. Und heutzutage geht sowas ja nicht mehr. Bei diesen Niedriglöhnen, die auch zu Niedrigrenten führen und zu Verarmung, spätestens im Renten. Ich kann mich als Rentner nicht mehr umstellen von einem Leben in einem üblichen Saus und Braus, wie wir es nicht nennen, aber so, man kauft halt und schmeißt weg und kauft und schmeißt weg. Es reicht schon irgendwie.
Hey, warte, wir haben jetzt einen schönen Vorschlag gehört, wir haben schon den nächsten Hörer und so weiter. Den nehmen wir noch eben mit auf. Lassen Sie uns, Herr Schneider, da ist ein Gedanke drin, also Prämien sparen, vielleicht auch was Betriebsrenten bringen. Wie wichtig sind die, was bringen Betriebsrenten? Wo wir vielleicht mal jetzt großzügig gedacht so ein Prämiensparmodell mit einrechnen könnten.
Eine Geldumwandlung.
Ja.
Die Betriebsrente ist nach wie vor in Deutschland eine ungeheuer wichtige Säule. Herr Rübe hatte schon darauf hingewiesen, man darf die Rente nicht eins zu eins nehmen für das Einkommen, was in einen Haushalt fließt, sondern es kommen andere Einkommensarten hinzu. Die Betriebsrente ist eine davon. Und die Betriebsrente ist auch ganz wichtig, wenn es um Vermeidung von Armut geht. Nur, und das ist das Problem, die Betriebsrenten, wenn man sich's anschaut, sind auch meist gekoppelt mit den besseren gesetzlichen Renten. Das sind also Menschen, die relativ gut verdient haben, meist die auch langjährig erwerbstätig waren, meist beim selben Arbeitgeber, also wirklich die klassische Normalerwerbsbiografie. Da fließt dann auch häufig Betriebsrente. Bei denjenigen, von denen wir jetzt hier sprechen, also Menschen häufig mit gebrochenen Erwerbsverläufen, arbeitslos, dann wieder Arbeit oder Menschen, die wirklich im Niedriglohnsektor tätig sind, bei denen fließen in der Regel auch keine Betriebsrenten. Das heißt, denen bietet diese an sich gute und wichtige Säule erst einmal in aller Regel ganz praktisch keinen Schutz.
Noch ein Aspekt vielleicht, Professor Rürup, und an Herrn Becker. In Deutschland wollen oder müssen viele Rentner arbeiten, auch noch im hohen Alter. Und jetzt gibt es dazu eine neue Zahl. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Ruheständler mit einem Minijob um knapp 60% also gut um 280.000 auf etwa 761.000 gestiegen. Wieder Zahlen, aber es ist ein großer Anstieg. Und wie beurteilen Sie das? Wird das zum Normalfall werden, dass Rentner eben dazu verdienen müssen und womöglich bis zum Lebensende?
Wer ist gefragt?
Sie, Herr Rürup.
Also okay. Ja, Betriebsrentenschneider ist richtig, das wird auch immer übersehen. 18 Millionen deutsche Arbeitnehmer haben heute auch Betriebsrentenansprüche. Mhm. Die sind nicht voll synchronisiert mit der gesetzlichen Rentenversicherung, das darf man nicht übersehen. Und vielleicht eine Zahl, das ist die letzte verfügbare Zahl der deutschen Rentenversicherung. In Westdeutschland macht bei einem durchschnittlichen Rentnerhaushalt die gesetzliche Rente 53% des gesamten Alterseinkommens aus. Mhm. Sind keine Zahlen von mir, sind von der Rentenversicherung. So viel dazu. Die Minijobber, die Zahl habe ich zur Kenntnis genommen. Jetzt kommt es darauf an, warum arbeiten die? Und das weiß man nicht. Mhm. Das weiß man nicht. Wenn man jetzt wissen würde, wie viel von denen müssen arbeiten, weil sie nicht zum Sozialamt wollen,
oder
weil sie so eine niedrige Rente haben.
Oder arbeiten freiwillig, weil sie einfach gerne machen, ja.
Ja, deswegen ist die Zahl an sich besagt gar nichts. Mhm. Man müsste jetzt die Motive wissen, die Zahl an sich ist irrelevant. Entschuldigung, kommt jetzt darauf an, was sind die Motive, weswegen man arbeitet.
Mhm. Ja, das stimmt. Das hat man ja auch in der Berichterstattung in der letzten Woche gesehen. Es tauchte erst die Zahl auf und danach konnte man in unterschiedlichste Richtungen die Fälle sehen, wo teilweise jemand gesagt hat, aus Überzeugung, ich möchte halt gerne noch in dem Laden stehen, weil ich ihn mit aufgebaut habe und mache das jetzt, weil ich ihn übergeben habe, eben noch in einem Minijob. Und man in anderen Fällen es eben sehen konnte, wo es, glaube ich, auch sehr stark vom Job abhängt. Ich glaube, das ist auch jedem hier klar, dass im Zweifelsfall ein Beruf wie der Dachdecker, der ja immer da sprichwörtlich ist, der sein Leben lang hart gearbeitet hat, körperlich wahrscheinlich mit Sicherheit das nicht freiwillig weitermachen kann und weitermachen will. Und das sind genau die Punkte, an denen man dann sich aber den einzelnen Fall anschauen muss. Ich glaube auch, dass die Frage Betriebsrente dort wichtig ist. Aber ich glaube, Herr Eberle hat noch einen anderen Punkt angesprochen, der gerade für die niedrigen Einkommen wichtig ist. Das ist die Frage der Anrechenbarkeit, zum Beispiel von sowas wie Altersvorsorge, indem man eben ein Haus gebaut hat. Weil das ein Problem ist, was wir ja durchaus haben. Das ist ja auch eine Form der Altersvorsorge, im Sinne von, man legt etwas an, um eben im Alter nicht mehr für die Miete zahlen zu müssen. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn das vorher bei Hartz IV mit angerechnet wird. Da sollte man auch in die Diskussion einsteigen, dass man natürlich darüber an manchen Stellen die notwendigen Schritte zu mehr Kapitaldeckung durch Rürup-Renten, durch Riester-Renten dort ein wenig torpediert hat und dass man da, glaube ich, auch diesen Punkt nochmal in die Diskussion mit reinbringen muss, dass ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man eben den Aspekt der privaten Vorsorge, dieser Kapitalentdeckung dort stärken will. Und eine Form davon ist das eben auch, übrigens auch das Prämien sparen könnte eine solche Form sein, dass man dann auch schaut, dass eben die Altersvorsorge auch gerade bei gebrochenen Erwerbsbiografien nicht immer sofort herangezogen wird, wenn es um entsprechende Aufstockungen bei Hartz IV geht.
Nächster
Hörer. Herr Becker, Sie sprechen das geltende Recht aus. Riester-Vermögen und in der Basisrente wird nicht aufs Schonvermögen angerechnet in der Ansparphase.
Das stimmt.
Die ist auch, insolvenzgeschützt.
Herr Professor Rürup, da haben Sie vollkommen recht, aber es gibt andere Bereiche, zum Beispiel die Frage Haus, die gerade angesprochen wurde, zum Beispiel auch sowas wie das Prämiensparen, das würde durchaus ja angerechnet und das ist richtig. Trotzdem, da werden Sie mir zustimmen, eine Form der Kapitaldeckung, die fürs Alter durchaus sinnvoll wird.
Gut, das war eine wichtige Erklärung und ich sage danke dafür und jetzt begrüßen wir Herrn Abdullah Hosseini, hoffentlich korrekt ausgesprochen, in Hamburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Sie haben ganz korrekt ausgedrückt. Guten Abend in die Runde.
Bitte.
Ich habe eine Frage bezüglich der kapitalgedeckten Rente. Das haben wir in den Vereinigten Staaten erlebt, dass 30% durch die Finanzkrise die ganze Pension von Amerikanern verloren gegangen ist.
Ja, das stimmt.
Und meine Frage ist an die Vertreter von FDP, dass Himmel von kapitalgedecktes Rente redet, wie will er das sichern? Am Endeffekt müssen wir nach Malaysia oder nach Saudi-Arabien reisen, um das unsere Rente kassieren?
Also, Herr Lasse-Becker, Sie sind dran, bitte.
Ja, also ich glaube, einerseits muss man eins sagen, der Umstieg auf die Kapitaldeckung würde auch nicht so sein, dass man von heute auf morgen, da hat Professor Rürup vorhin recht gehabt, einfach den Hebel umlegen kann, weil ja Ansprüche dort bestehen, sondern es wäre eine Zug-um-Zug-Umstellung. In der FDP gibt es viele, die dort für eine nur teilweise Umstellung auf mehr Säulen sind. Die jungen Liberalen sind da dafür, weiterzugehen. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass man eben durch entsprechende Reglementierungen ja die Situation hat, dass zum Beispiel in Deutschland jetzt niemand massive Geldverluste aus seinen Riester oder Rürup verträgt.
Oh, ich habe meinen gerade gekündigt. Oh ja, da kann ich gleich was zu erzählen.
Herr Dr. Schneider.
Da kann ich über meine Riester-Rente kann ich gleich was erzählen.
Ja, gut.
Das können Sie über Ihre und ich über meine
dann erzählen.
Aber da
gerne.
Ist der Punkt, wenn man das über den längeren Zeitraum...
Ja, ich werde aber keine 120. Das ist mein Problem. Wahrscheinlich nicht. Wir wollen es alle hoffen, aber unwahrscheinlich.
Ja. Aber da gibt es ja Untersuchungen zu, hat die OECD ja untersucht.
Näher an die 120 kommen. Aber um auf die Ausgangsfrage nochmal zu antworten. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel ein anderes System und das wollen wir auch, dass man zum Beispiel eine Pflicht zur Versicherung haben soll aus Sicht der Liberalen, weil es eben darum geht, dort entsprechend dann auch vorzusorgen, damit eben nicht viele, was man ja in den USA sehen kann, am Ende ganz
Herr Becker, was muss eigentlich alles noch auf der Welt passieren, damit Sie in der FDP endlich dazulernen? Jeder dritte Pensionär in den USA, wir haben das gerade vom Herrn Hosseini ja richtig gehört, hat seine Pensionsansprüche verloren wegen des Kapitaldeckungsverfahrens. Seit Jahrzehnten, ich bin noch lange nicht fertig. Sie tun jetzt so, als seien wir in Deutschland die Insel der Glückseligen, die mit Eurokrise, Schuldenkrise nichts zu tun haben. Wir haben ja einen FDP-Wirtschaftsminister, der regelt. Alle Welt weiß in Deutschland, auf welchen enormen Risiken auch Deutschland sitzt mit seinen Bürgschaften in Europa. Und dass natürlich Deutschland auch natürlich eingebunden ist in globale Bewegungen der Konjunktur, selbstverständlich. Und da kann man nicht den Leuten vorgaukeln, überall auf der Welt ist es unsicher, aber Deutschland ist sicher. Darf man einfach nicht tun.
Herr Becker, stopp. Und jetzt mal stopp, auch Herrn Schneider. Sekunde. Herr Rürup, können Sie einmal Schiedsrichter machen, bitte? Und nur die entscheidende Frage beantworten. Ja. Kann man das mit den in USA vergleichen?
Nein, kann man natürlich nicht vergleichen. Da gibt es eine Untersuchung der OECD, ist aus dem Jahre 2009, da ist geprüft worden, wie hat die Finanzmarktkrise eingeschlagen. Die 30% ist völlig richtig. In deutschen altkapitalgedeckten Systemen im ganz kleinen einstelligen Bereich. Und deswegen sind beispielsweise die Regulierungen der deutschen Betriebsrenten mittlerweile Standard geworden. Das heißt, zwischen den unstrittigen Kapitalmarktrisiken kann man natürlich eine intelligente Regulierung setzen. Und deswegen soll man nicht die Beispiele von USA, wo wir ganz andere Anlagemodelle haben, mit den sehr stark regulierten deutschen vergleichen.
Ja, dann nehmen wir mal ein deutsches Anlagemodell wie die Riester-Rente. Das ist jetzt der Klassiker, den wir haben, was Kapitaldeckung anbelangt. Der Staat zahlt dazu und wir zahlen alle ein bisschen rein von unserem monatlichen Gehalt und am Ende kriegen wir eine Rente. Ich habe meinen Vertrag, um bei dem noch mal zu bleiben, mal durchgerechnet, was passiert eigentlich. Die Kapitalmarktentwicklung ist ganz anders verlaufen als zu der Zeit, als ich ihn abgeschlossen habe. Und die wird auch weiter anders verlaufen, da mache ich mir nichts mehr vor. Und dann habe ich mal geguckt, ja gut, die neuen Konditionen, wie sieht's aus? Ich habe festgestellt, dass ich 86 Jahre alt werden muss, nur um das Geld, was ich selber eingezahlt habe, ohne Zuschüsse, ohne Verzinsung, überhaupt wieder rauszubekommen. Und das ist natürlich Folge auch der Kapitalmarktentwicklung, selbstverständlich. Nein. Und dann kann man, nur weil hier keine großen Crash sind, kann man nicht sagen, dass unsere Riester-Renten völlig unabhängig davon sind, wie Versicherungsgesellschaften Geld anlegen, auf welche Konditionen sie treffen und mit welchen Risiken natürlich umgehen müssen. Das ist wirklich eine Verdummung der Leute.
Nein,
Herr Rürup, hat er falsch gerechnet? Herr Becker, hat Schneider falsch gerechnet?
Also noch einmal, wenn Sie heute einen Riester-Vertrag abschließen, sind dort andere Lebenserwartungsdaten zugrunde gelegt als vor 10 Jahren. Das hat sehr viele technische Probleme. Ja. Und ich habe da ja auch mein Problem, aber das resultiert natürlich letztlich daraus, dass es nicht, wie beispielsweise in den Niederlanden oder in der Schweiz, die Betriebsrenten obligatorisch sind. Da sie freiwillig sind, werden einen solchen Vertrag nur diejenigen abschließen, die glauben, ein langes Leben zu haben. Deswegen hat man Selbstselektionseffekte. Da die Versicherer übervorsichtig sind, haben wir da in der Tat die Probleme. Aber das hat doch, Entschuldigung, mit Kapitaldeckung nichts zu tun, Herr Schneider.
Das hat insofern damit zu tun, als dass
Sie den Sack, wenn Sie den Esel meinen?
Bei einer Riester-Rente wette ich auf drei Dinge. Ich wette erstens darauf, dass ich sehr alt werde.
Das machen Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung genauso.
Moment, hier kaufe ich ein Produkt. Also ich wette, dass ich sehr alt werde bei dem Produkt. Ja. Ich wette darauf, dass die Kapitalmarkt, die Zinsentwicklung so ist, dass hier die Versicherungsgesellschaft auch tatsächlich eine ordentliche Rendite für mich rausholt.
Ja, und ich eine Rente ist eine entsprechende Rente.
Und die dritte Wette ist, dass ich bei der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen habe, die auch tatsächlich gut agiert. Natürlich hat das was mit Kapitalmarktentwicklung zu tun. Das ist eine Wette auf die Zukunft. Und zu sagen, alles ist da in Sicherheit, ist Volksverdummung.
Jetzt noch ganz kurz, Herr Husseini, Sie haben ein tolles Thema gemacht. Jetzt können Sie aber leider nicht mehr zurück. Ich will noch eine Hörerin dranbringen, will aber vorher noch wenigstens einen Satz. Herrn, nee, das lassen wir, sonst schaffe ich das nicht mehr. Ich entscheide mich jetzt mal für Harald Cessin, lebt in Rastede bei Oldenburg und als erstes darf auf jeden Fall Lasse Becker antworten. Guten Abend, Herr Cessin.
Guten Abend, Herr Franke, guten Abend in der Runde. Ich will ganz kurz ein paar Klassiker noch abliefern. Ich schaffe wohl in ein, zwei Minuten. Erstmal, ein normaler Durchschnittserwerbstätiger zahlt in seinem Leben eine 500.000 bis 1 Million ein. Wo bleibt das Geld? B, die Rente funktioniert nicht, die gesetzliche, weil 100 einzahlen und 140 nehmen wir es raus. C ist, das ganze System ist marode. Ich mache Ihnen das an einem kurzen Beispiel, kann Herr Rürup danach antworten.
Nee, das macht jetzt Herr Becker ausnahmsweise.
Nee, ich will Ihnen ganz kurz, ganz kurz kleine Beispiel. Rechnung. Mhm. Wenn ich Geld anlege, ist ein normaler Durchschnittsverdiener, sagen wir jetzt mal, was Sie haben, 2.500 Euro. Knapp 20% in die Rente rein sind 500 Euro im Monat. Ohne Verzinsung habe ich in 10 Jahren 60.000. Dann zahle ich nichts mehr ein. Bei 7% Anlage ist heute durchaus möglich, sicher sogar in energietechnischen Sachen, habe ich nach weiteren 10 Jahren 120.000, nach 30 Jahren habe ich 240.000 und nach 40 Jahren habe ich 500.000 drin. Ich möchte mal wissen, was die Politik mit dem Geld macht. Und Leute wie Herr Professor Rürup und andere Konsorten, diese Superrechner, diese ganzen Berater, wo bleibt das Geld der Einzahler?
Okay, das macht jetzt aber... vielen Dank, Herr Cessin. Die Sendung ist gleich zu Ende. Jetzt aber Lasse Becker. Eigentlich spricht das doch für Ihr Modell, wenn das so stimmt mit den Zahlen.
Es stimmt ein wenig, allerdings die 7%, also als Volkswirt sage ich an dieser Stelle, dass 7% keine sonderlich sichere Anlage ist. Das aber nur vorneweg geschaltet. Aber die Frage ist natürlich genau das, was Dr. Schneider eben kritisiert hat. Das haben wir doch als reales Problem auch im Umlagesystem. Wenn wir weniger Beitragseinzahler bekommen, dann werde ich auch weniger hinten rausbekommen. Dann wird es auch hinterher dazu führen, dass sollten wir in eine Wirtschaftskrise reinkommen und Löhne runtergehen, was ja auch eine Folge einer Finanzkrise sein könnte, dass das auch runtergeht. Insofern wettet man immer auf die Zukunft bei einem Rentensystem. Und das ist unlauter, wenn Herr Dr. Schneider das einfach so platt verkürzt, nur auf einen Aspekt. Wir haben in Deutschland es gezeigt, dass, das hat Professor Rürup richtig gesagt, nur ein sehr, 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 sehr kleiner Anteil wirklich einen Ausfall seiner Renten dort hatte. Und das ist auf der anderen Seite eben für viele andere Fälle, wenn man eben nicht nur wahrscheinlich wie Herr Dr. Schneider einige Jahre kurz dort eingezahlt hat, weil ich vermute, dass Sie ja von einem Riester-Vertrag sprachen und ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, ich glaube nicht, dass Sie schon 30 Jahre einen Riester-Vertrag schlicht aufgrund Ihres Alters haben können. Das kann natürlich nicht die langfristige so Wirkung des Kapitalmarktes.
So, jetzt kommt eine ganz kurze letzte Frage an Herrn Professor Rürup. Ganz kurz. Also Sie haben wirklich nur noch eine halbe Minute. Wenn Sie 30 Jahre alt wären, jetzt im Moment, würden Sie dann riestern?
Oh, jetzt das ist eine klassische Examensantwort. Wenn ich Kinder hätte, auf jeden Fall.
Eine reiche Frau hätte, nein?
Nein, wenn ich Facharbeiter wäre, würde ich die Entgeltumwandlung machen.
Okay, das heißt?
Ja, also ich würde 4% meines Einkommens steuer- und sozialabgabenfrei in einen Pensionsfonds einzahlen und dann mit meinem Arbeitgeber reden, ob er mir noch einen Schnaps aus seinen ersparten Arbeitgeberanteilen zulegt. Und das toppt für den Normalverdiener fast jede Riester-Rente.
Okay, das war die Sendung heute. Schwieriges Thema, aber doch sehr lebendig in der Diskussion. Vom knappen Lohn zur Minirente wird Altersarmut zum Normalfall. Mit meinen wirklich tollen Gästen Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes in Berlin. Mit Professor Dr. Bert Rürup, Finanzwissenschaftler und ehemaliger Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsweisen. Und Lasse Becker, Vorsitzender der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale. Morgen gibt es wieder eine Redezeit, da lautet das Thema zu schnell abgeschrieben. Warum viele Jugendliche keinen Ausbildungsplatz finden. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Im Studio war Matthias Frank. Und das ganze Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.